Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von anwaltwerden.de, dem Podcast rund um das Anwaltsein und natürlich auch das Anwaltwerden. Ich bin Roberto Jüttner, ich bin Rechtsanwalt für Vergaberecht am Berliner Standort von Kapellmann und ich spreche heute mit meinem Ex-Hamburger, jetzt seit kurzem quasi Leipziger Kollegen Stefan Latosik. Hallo Stefan.
Hallo.
Ja, Stefan, ich habe schon ein bisschen angeteasert quasi. Du warst ja vorher am Hamburger Standort und bist jetzt vor kurzem mit der Neueröffnung quasi an den Leipziger Standort gewechselt. Und damit haben wir im Grunde auch schon das Thema unseres Gesprächs heute festgezurrt. Es soll nämlich um diese Standorteröffnung in Leipzig gehen, die ja offiziell im April 2026 vollzogen wurde. Aber bevor wir uns jetzt auf dieses Thema stürzen, würde ich gerne einfach noch mal ganz kurz über dich als Person sprechen, eine kleine Einführung auch für unsere Hörerinnen und Hörer geben. Deshalb, ja, sag gerne mal was zu dir, was machst du so, wie lange bist du bei Kapellmann und wie bist du vielleicht auch zu Kapellmann gekommen?
Genau, mache ich gerne. Ich bin jetzt seit Ende 2018 bei Kapellmann, habe vorher Bauwesen studiert und war dann so als Bauleiter und Projektsteuerer tätig, kann ich gleich nochmal was zu sagen. Bin jetzt also in meinem 8. Berufsjahr, habe mit Baurecht angefangen, weil ich ursprünglich auch aus der Projektentwicklung kam. Da lag das nahe, dass man erstmal so das klassische Baurecht macht. Deswegen wollte ich auch zu Kapellmann. Und mittlerweile bin ich aber auch so ins Vergaberecht abgedriftet. Und jetzt hält sich das so 50-50 die Waage. Also klassisches Baurecht, baubegleitende Beratung von kleinen und Großprojekten und dann auch klassisches Vergaberecht, vor allem Planungsvergaben, Bauvergaben, bisschen auch so ein Kuriosität mal dabei, wie IT-Vergaben oder Wirtschaftsprüfungsleistung. Also da ist querbeet alles, was bei uns dann so mit anfällt, wenn man da langjährige Mandanten hat, die dann auch mal mit solchen Fällen um die Ecke kommen, dann macht man die natürlich auch gerne mit. Genau, vor meiner Tätigkeit bei Kapellmann, habe ich ja eben schon gesagt, war ich im Bauwesen tätig, also habe ja in Weimar an der Bauhaus-Uni Bauwesen studiert und habe dann natürlich erstmal in dem Bereich auch gearbeitet, wollte perspektivisch immer ins Baurecht, auch zu Kapellmann, der hatte ich viele Jahre schon so auf dem Schirm, hat dann aber dann gedacht, wenn man von zu Hause auszieht, ne, ist das Jurastudium das Richtige für einen, dann sagt er, okay, im Baurecht willst du eigentlich tätig sein, mein Vater ist auch Bauingenieur, ich bin also mit dem Bauwesen auch so groß geworden, habe als Schüler und dann auch zu Studentenzeiten auch immer auf der Baustelle gearbeitet, kenne also diese Abläufe dann auch auf der Baustelle, das war vor allem als Schüler schon eine sehr harte Zeit teilweise. Ich habe da im Spezialtiefbau gearbeitet, habe dann also Felssicherungen gemacht, so Spundwandarbeiten, Widerlager von Brücken. Meistens waren das dann Baustellen, die irgendwo in der Pampa waren, an der Autobahn oder irgendwo so im Wald, dann im Thüringer Wald zum Beispiel, wo wir Felssicherungen gemacht haben. Das ist natürlich so als Schüler, junger Student, auch nicht gerade so ein Ort, wo dann viel los ist. Dann sitzt du da mit deinen älteren Arbeitskollegen auf der Baustelle, wo dann das ein oder andere Bier oder die Flasche Wein dann am Abend nochmal getrunken wird, wo man dann so mit dabei ist. Man kriegt dieses ganze Leben dann wirklich von dieser Montagearbeit dann auch mit. War teilweise, also körperlich wirklich anstrengende Arbeit. Also wenn du so eine Felssicherung machst und bohrst da mit Luft, so 20, 30 Meter und legst dann so immer 1,20 Meter Bohrrohre auf den ganzen Tag, dann tun dir danach oder am Abend dann die Arme weh und du denkst, oh Gott, ich habe mir hier irgendwas gezerrt oder so, dabei war das nur Muskelkater. Also das war dann schon sehr anstrengend, auch viel mit Staub und so. Also da habe ich in den jungen Jahren schon viel miterlebt, aber das hilft mir natürlich jetzt auch in der Praxis. Also du weißt, wie anstrengend oder wie bestimmte Arbeiten dann auch wirklich vor Ort ablaufen, kannst dann den Aufwand auch einschätzen oder das auch so ein bisschen beurteilen, was die Leute da durchmachen. Das hat mir dann später auch so als Bauleiter und Projektsteuerer dann auch immer geholfen, dass man da weiß, wie der Gegenüber dann auch tickt, ne, was er so für Vorstellungen hat. Und jetzt natürlich auch in der Anwaltspraxis kann man dann vor allem mit den normalen Handwerksbetrieben, mit dem Bauunternehmen, kann man also, finde ich, dann so ein bisschen auf einer Wellenlänge dann auch als Anwalt reden, weil man diese Erfahrung auch wirklich von den Baustellen dann so mitgemacht hat. Und das ist auch das, was ich an diesem Beruf so mag, dass du wirklich nah an diesen Baustellen bist. Also es gibt natürlich Rechtsgebiete, wo du wirklich ja nur in deinem Büro sitzt und weißt gar nicht, wie sich das meinetwegen so in der Lebenswirklichkeit dann so aussieht. Meistens ist es ja vielleicht nur eine Vertragsgestaltung. Und bei uns, also vor allem im klassischen Baurecht, aber auch im Bauvergaberecht, bist du ja wirklich an den Projekten dran, die gerade im Entstehen sind. Und für mich als Bauingenieur interessiere ich mich ja vor allem auch für die Techniken, wenn du dann auf so einer Baustelle bist. Wir haben ja so einen größeren Klinikbau in Ostfriesland, den wir so betreuen. Da bist du natürlich auch ab und zu mal auf der Baustelle, weil du dann da so Besprechungen hast oder schulst da die Mitarbeiter. Und dann gucke ich mir natürlich dann auch diese riesen Baugruppe da vor Ort an und sage, okay, wie macht er das da? Und dann gibt es ja immer wieder neuere Techniken. Und das interessiert mich dann unabhängig von dem Juristischen natürlich als Bauingenieur dann auch und lass mir das dann erklären. Und das finde ich so spannend, da vor Ort mit den Gummistiefeln oder Arbeitsschuhen dann mal so über die Baustelle zu gehen.
Ja, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Vorteil, da einfach einerseits natürlich eigene Erfahrung irgendwie reinbringen zu können, aber andererseits natürlich auch einen Einblick in die Branche und in die Tätigkeiten zu haben. Also ich kann das nur aus meiner eigenen Erfahrung so ein bisschen das Gegenteil spiegeln quasi. Ich bin jetzt selber vorrangig im Vergaberecht und weniger im Baurecht tätig, aber natürlich kommt man damit bei Capellmann auch immer mal in Berührung und ich hatte jetzt da wenig Vorerfahrung bis gar keine Vorerfahrung und dann ist es natürlich schon auch ein Rechtsgebiet, was herausfordernd sein kann, ne? Allein diese ganzen technischen Bezüge auch unter bestimmten Begrifflichkeiten sich überhaupt erstmal was vorstellen zu können, wenn man vorher nie mit der Baubranche unter den Tätigkeiten auf Baustellen und der ganzen vorgelagerten Arbeit von Architekten und Ingenieurbüros nie was zu tun hatte, dann ist das schon auch eine Herausforderung und ich glaube, da muss man oder man merkt wahrscheinlich auch schnell, ob man dafür ein gewisses Interesse oder eine gewisse Begeisterung natürlich aufbringen kann. Kann ich mir vorstellen, war das für dich natürlich ein Vorteil, dass du diese Anfangshürde quasi gar nicht erst überspringen musstest.
Wobei du natürlich, oder ich das manchmal gar nicht so merke, wie tief man eigentlich in diesem Bauwesen schon drinsteckt durch diese Vorerfahrung und dieses Ingenieurstudium, wenn dann so ein Kollege zu mir kommt und der dann auch nicht mal weiß, was so eine Bewehrung ist oder ein Fugenblech, wo, das sind so Sachen, also da weiß ich sofort, was das ist, ne, wo das ist und wie das dann so zusammenhängt, weil du das im Studio natürlich auch solche Pläne dann oder auf der Baustelle mal gesehen hast und dann denkt man, okay, wie kann man das gar nicht wissen, aber ehrlicherweise ist ja das Baurecht jetzt auch nicht so der Schwerpunkt an den Unis, wo du da, also die Technik schon gleich gar nicht, dass du das da irgendwie so mitbekommst und am Ende war das bei mir wie mit dem Vergaberecht, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich bin ja eigentlich so im klassischen Baurecht, wollte ich ja unterwegs sein und dann rutschst du natürlich, weil du viel auch vorher schon in den Projekten mit drin bist und dann kommt erstmal das Vergaberecht und führst diese Bauvergaben durch und dann bist du ja normalerweise dann auch baubegleitend häufig dann noch mit dabei, aber selbst das Vergaberecht spielt ja in der Ausbildung auch nicht so eine große Rolle und dann kommst du hier zu so einer namhaften Kanzlei, die auch viel im Bauvergaberecht bei den Großprojekten unterwegs ist, dann rutschst du in diese Projekte natürlich mit rein, hast aber so von Bau- oder Vergaberecht noch nie so viel vorher gehört, ne? Dann musst du alles so Training on the Job und musst dir das dann so selber erschließen, so, da geht's denen, oder ging's mir so wie den Kollegen dann mit diesen technischen Begriffen dann im klassischen Baurecht, aber das ist ja auch so der Reiz daran, sich in dieses Rechtsgebiet so wirklich mal so reinzuarbeiten. Und Vergaberecht liegt ja ganz viel auch von der Erfahrung von deinen Kolleginnen und Kollegen. Ne? Also wie gehe ich dann mit dem und denen um oder wie macht man das dann so? Jetzt gibt es da irgend so eine Bieterfrage, wie antwortet das? Das sind ja Sachen, die kannst du nirgendwo nachlesen. Also die lernst du hier wirklich im Job. Und ich mag das, ne? Also das ist ganz viel auch strategisch, wie gehst du damit um, willst du immer gucken, dass der Mandant am Ende auch sein Projekt umsetzen kann und du gestaltest dann halt sehr viel, ne? Und deswegen finde ich diese Kombination auch so schön, also Baurecht ist ja eher, da kehrst du häufig dann so die Scherben auf, ne? Wenn es dann zu so einer Streitigkeit kommt oder das Kind schon im Brunnen gefallen ist und muss dann irgendwie hinterher versuchen, irgendwie diese Streitigkeit zu lösen. Und im Vergaberecht versuchst du, diese Streitigkeit natürlich zu vermeiden und durch eine gute Gestaltung von deinen Vergabeunterlagen und versuchst das dann mit so wenig wie möglich Angriffsfläche dann so durchzuführen, damit der Mandant häufig hat er ja dann so Zeitdruck, wie das dann immer so ist, ne? Erst will jetzt nicht sagen mehren, aber brauchen die Auftraggeber natürlich ganz viel Zeit dann, um diese Umsetzung auch in die Wege zu leiten. Und wenn sie dann mal diesen Beschluss haben, vielleicht vom Rat oder die finanziellen Mittel, dass sie es umsetzen können, dann muss es auf einmal sofort passieren und ganz, ganz schnell. Und dann ist alles super eilig und dann versuchst du dem natürlich auch so ein bisschen gerecht zu werden mit verschiedenen Möglichkeiten, wie man so ein Verfahren dann auch aufsetzen und konzeptionieren kann. Und diese Kombination finde ich halt super spannend. Und häufig hast du ja das eine, schließt dann an das andere an, wenn du dann auch länger an diesen Projekten dabei bist. Und genau, würde ich jetzt gar nicht mehr missen wollen.
Ja, kann ich auf jeden Fall, kann ich gut nachvollziehen und kann ich auch aus meiner bisherigen vergaberechtlichen Praxis irgendwie so bestätigen. Also diese Möglichkeit zu haben, quasi von Beginn an der Projektplanung irgendwie dabei zu sein, die Vergabeunterlagen gemeinsam erstellen zu können, irgendwie auch mit dem Auftraggeber gemeinsam erstmal zu überlegen, okay, was brauchen wir eigentlich, welche Wege haben wir dafür zur Verfügung, so dieser Planungsprozess, dieser quasi Managementprozess des gesamten Projekts irgendwie, der macht es doch schon sehr, sehr reizvoll, würde ich sagen. Und wenn dann irgendwas schief geht, natürlich hat man dann trotzdem die Möglichkeit, Streitigkeiten zu führen und Gerichtsverfahren darüber zu führen. Also insgesamt auf jeden Fall ein rundes und vielseitiges Rechtsgebiet. Ich würde aber sagen, wir schlagen jetzt mal den Bogen und begeben uns mal in Richtung des eigentlichen Themas unserer heutigen Folge, nämlich dem Leipziger Standort. Wenn man sich jetzt die Karte von Capellmann in Deutschland anschaut, dann sieht man ja, es gibt doch schon einige Standorte, auch zum Teil schon seit vielen, vielen Jahren. Also natürlich die beiden großen rheinländischen Standorte in Düsseldorf und Mönchengladbach, dazu Hamburg, Berlin, Frankfurt, München und Brüssel. Und jetzt ist es doch so, dass im letzten Jahr erst der Kölner Standort dazugekommen ist und jetzt in diesem Jahr eben seit jetzt aktuell im Mai, gerade seit einem Monat ungefähr, der Leipziger Standort eröffnet hat. Vielleicht kannst du einmal kurz so ein bisschen die Hintergründe darstellen. Wieso eröffnet denn Capellmann jetzt in 2 Jahren 2 neue Standorte? Warum jetzt ausgerechnet in Leipzig? Was steckt denn da für eine Erwägung, vielleicht auch für eine Strategie irgendwie dahinter?
Genau, eine Strategie hatten wir natürlich. Ehrlicherweise hat das alles schon ein bisschen länger gereift. Ich glaube, wir haben mit den ersten Überlegungen 2024 angefangen. Und die Frage ist ja immer, du willst ans Kanzlei auch wachsen und dann kannst du entweder an den bestehenden Standorten wachsen, dann musst du einfach nur mehr Mitarbeiter einstellen oder du gehst dann weiter in die Fläche. Und wenn du jetzt weiter in die Fläche gehst, dann guckst du dir natürlich an, wo gibt es eigentlich in Deutschland noch Potenzial, auch für uns, was wir jetzt vielleicht noch nicht erschlossen haben. Warum dann genau diese Region, komme ich gleich noch zu. Aber wenn du dir die Metropolregion, auf die es ja dann ankommt, ne, da hast du ja dann noch eine gewisse Wirtschaftskraft, deswegen sind es ja auch Metropolregionen. Wenn du dir da die Deutschlandkarte anschaust, blieben da ehrlicherweise gar nicht mehr so viele Regionen übrig, die da grundsätzlich in Frage kommen. Das wäre jetzt noch Hannover gewesen, die Ecke ist glaube ich noch eine Metropolregion, dann so Stuttgarter Ecke und natürlich die ganze Region dann Mitteldeutschland, dann mit Leipzig und Dresden so als den Ankerstädten. Und wenn du in so eine Region willst, auch in der Metropolregion, dann brauchst du natürlich auch Leute, die sich für diese Region interessieren. Und ich hatte es jetzt zwar noch nicht erwähnt, aber ich komme ja gebürtig aus Sachsen. Ich habe also meine Kindheit, Jugend viel in Sachsen auch verbracht, ganz viele Verwandte. Meine Oma wohnen alle noch in Sachsen. Ich bin in Freiberg geboren, auch eine Universitätsstadt. Auch im Hinblick auf Kreislaufwirtschaft und Ressourcenuniversität ist das eine namhafte Universität. Und die größte Mineraliensammlung der Welt gibt es auch in Freiberg und die beste Eierschecke. Freiberger Eierschecke, kommen wir dann später auch noch zu. Da gibt es ja auch schon in unserem Standort so die Diskussion, welche Eierschecke ist jetzt die beste, die Dresdner oder die Freiberger. Da ich mit der Freiberger aufgewachsen bin, favorisiere ich die natürlich. Aber das werden wir dann an unserem Standort bei den Geburtstagskuchen dann noch entsprechend austesten. Genau, also wir haben uns die Metropolregionen angeschaut und ich habe natürlich dann gesagt, wenn ich da nochmal sowas für Capellmann machen würde, würde ich natürlich mehr oder weniger in meine Heimatregion zurückgehen und dann brannte ich da auch für Leipzig. Und man muss dazu vielleicht sagen, dass unser Beratungsgeschäft ja nicht nur die großen Bauunternehmen, sondern wir haben ja auch ganz viel oder so unser Brot- und Buttergeschäft ist ja so der klassische Mittelstand, der klassische Handwerksbetrieb ganz häufig, die dann so in einer mittleren Größenordnung auch Beratungsbedarf haben. Und die schätzen es dann schon sehr, wenn der Anwalt dann auch in der Nähe ist. Also wir haben ja immer noch ein sehr persönliches Verhältnis als Anwälte, beraten da ja natürlich auf Augenhöhe, aber da musst du auch vor Ort bei den Mandanten sein, wenn du da wirklich die erreichen willst. Und Sachsen, ohne da jetzt so viel aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist ja dann häufig auch nochmal so ein Völkchen für sich. Die Bayern vielleicht auch, ohne da jetzt jemanden zu nahe zu treten zu wollen, aber am Ende gucken die natürlich auch, okay, wer ist hier in meiner Nähe, wenn ich jetzt einen Anwalt suche, der mich in meinen baurechtlichen oder vergabrechtlichen Fragen unterstützen soll. Und wenn du dann also nicht vor Ort bist, ne, so aus Berlin oder Hamburg oder so, da ist das schon viel zu weit weg. Du musst also dann auch in dieser Region vor Ort sein. Und das war so einer der wesentlichen Gründe, wenn wir jetzt wachsen wollen und können das an den bestehenden Standorten nicht. Das waren ja auch die Überlegungen in Köln damals, dass man gesagt hat, okay, es gibt Mandate oder Mandanten, die fahren nicht nach Düsseldorf, ne? Die wollen hier in Köln von ihrem lokalen Mandanten beraten werden, unabhängig davon, ob das dann, wo die Leute dann auch wohnen oder so. Aber das ist so ein bisschen so Eigenarten. Da musst du dann auch regional präsent sein. Und so war dann eigentlich der Schluss relativ klar, dass man auch einen Standort in so einer Metropolregion vor Ort haben muss. Und wenn man sich die Karte anschaut, ist ja dann unser nächster Standort, wäre dann ja noch Frankfurt und Berlin, und das ist ja fast so mehr oder weniger, ohne das jetzt genau ausgerechnet zu haben, so in der Mitte, um diese Fläche dann und dieses Beratungspotenzial da auch besser erschließen zu können. Und deswegen haben wir uns dann für Leipzig entschieden, weil das ja auch die Region ist, wo ich sage, da passiert relativ viel, auch perspektivisch. Also Leipzig ist ja eine der am schnellsten wachsenden Städte Deutschland. Da ist also viel Bewegung, was auch den Zuzug von Bevölkerung betrifft. Und dann musst du natürlich so unsere Erwartung dann auch Wohnungsbau, Infrastruktur etc. nachziehen, sodass man also perspektivisch da sicherlich auch noch viel Bauaktivitäten verzeichnen wird. Und wenn man da jetzt, und deswegen ist das ja so reizvoll, ne? Wenn du durch diese Stadt fährst, muss man ehrlicherweise sagen, da gibt es noch viele Flecken, würde man hier in Hamburg nie finden, so im Zentrum irgendwie so eine brachliegende Fläche, also super zum Bebauen. Die Immobilienpreise sind ehrlicherweise dann noch ein bisschen anders als in diesen großen Städten wie Hamburg, Berlin. Also hast du noch sehr, sehr viel Potenzial auch in dieser Stadt für zukünftige Projektentwicklung, also genau auch unser Geschäft oder unsere Kernkompetenz, wo man dann von Anfang Einreichung der Baugenehmigung, so ein bisschen öffentliches Recht. Also ich habe ja früher Projektentwicklung auch gemacht und deswegen kenne ich so diese ganze Reihe. Fängst dann so mit diesen öffentlich-rechtlichen Fragen an, kann ich dort überhaupt bauen? Und dann geht es so in die Ausgestaltung der Verträge und dann hinten raus vielleicht noch einen Mietvertrag mitgestalten. Wenn du so ein schon deine Ankermieter suchst, je nachdem, was du dann da auch baust, oder dann so eine baubegleitende Beratung. Da sind wir ja von Anfang bis Ende dabei und das kann man, glaube ich, in den nächsten Jahren auch in Leipzig noch ziemlich gut machen.
Ja, sehr gut. Dann hat sich durch diese Antwort direkt auch mal eine Gemeinsamkeit zwischen uns ergeben, die ich vorher noch nicht wusste. Ich komme nämlich auch aus Sachsen, allerdings nochmal aus einer anderen Ecke. Ich komme ursprünglich aus Görlitz. Aber habe dann später in Jena studiert und Jena ist jetzt zwar Thüringen, aber räumlich dann tatsächlich auch gar nicht so weit von Leipzig entfernt, deshalb kenne ich die Stadt und den Standort und die Region eigentlich auch ganz gut und kann das eigentlich auch nur bestätigen, was du jetzt über die Ecke dort selber gesagt hast. Es ist auf jeden Fall eine total lebhafte Region mit wahnsinnig viel Entwicklungspotenzial, ich glaube auch mit sehr, sehr viel Entwicklung, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten dort schon ergeben hat. Und Sachsen generell ist ja auch gerade in den neuen Bundesländern ein sehr, sehr starker Wirtschaftsstandort. Das konzentriert sich natürlich auf Dresden und Leipzig größtenteils. Aber sicherlich ist da viel Entwicklungspotenzial vorhanden. Du hast jetzt gesagt, aufgrund deiner persönlichen Vergangenheit, sage ich mal, ist es dir leichter gefallen, nach Leipzig zu kommen und dich dort auch einzufinden. Aber war das auch einer der treibenden Motivatoren für dich selber zu sagen, okay, ich wechsle jetzt aus Hamburg nach Leipzig, oder hatte das eher andere Gründe? Also hättest du vielleicht auch den neuen Standort mit aufgebaut, wenn er jetzt vielleicht in Hannover oder in Stuttgart gewesen wäre?
Also da kommen ja immer zwei Sachen zusammen. Also die Herkunft hat da sicherlich nicht die entscheidende Rolle gespielt. Es war ein kleiner Punkt, aber nicht die entscheidende, sondern der entscheidende Punkt war ja, wenn man sich überlegt, was will man jetzt so die nächsten Jahre bei Capelma noch machen? Macht man das jetzt so seine Anwaltstätigkeit hier in Hamburg so weiter mit den vielen Aufgaben, die man dann so hat? Da kommt vielleicht die ein oder andere kanzleiinterne Aufgabe noch dazu, aber da wird sich ja im Wesentlichen nicht so viel ändern. Und ich war ja immer schon eher so in Anführungsstrichen risikoaffiner. Ich habe damals, als ich noch das Bauingenieurstudium abgeschlossen habe, da habe ich ja so eine Zeit lang gearbeitet in der Bauleitung, Projektsteuerung, hatte ich ja schon erwähnt. Und parallel dazu hatte ich noch mit zwei Freunden eine Baufirma gegründet, wo wir quasi die Projektentwicklung, die wir selber so akquiriert hatten, teilweise auch mit eigenem Personal versucht haben, dann so im Innenausbau diese Projekte auch umzusetzen. Und da war dann schon so ein Faible dafür geboren, sage ich mal, so unternehmerisch tätig zu sein. Und das schätze ich ja so an Capellmann auch sehr, dass man hier sehr viele Freiheiten hat. Es wird viel von einem verlangt, aber man hat auch sehr viele Freiheiten, wenn man denn so Eigeninitiative zeigt. Und das war dann also die beste Chance zu sagen, okay, ich kann hier nochmal wirklich was anderes machen und nicht so, wie ich das damals gemacht habe, dass du mit zwei Freunden so von null etwas aufziehst und hast da gar keine Rückendeckung und versuchst dann an diesem rauen Markt im Bauwesen zu bestehen, sondern hier hast du ja die Rückendeckung von einer großen Kanzlei, wo viel Erfahrung auch in der Gründung von Standorten schon vorhanden ist, aber trotzdem selber versuchen, so einen neuen Standort aufzubauen. Und das war natürlich so eine reizvolle Aufgabe, zu der man schwer Nein sagen konnte, dass man jetzt wirklich selber nochmal so unternehmerisch tätig sein kann. Ist natürlich eine große Herausforderung. Viele Sachen hast du ja so auch nicht vorher gelernt, so Personal, Geschichten, hatte ich ja bisher nie mit zu tun. Das lernt man jetzt alles auch so on the job neben deiner normalen Beratungstätigkeit, aber das bringt nochmal eine ganz andere Facette rein und vor allem, und das ist ja wirklich reizvoll, so eine strategische Komponente. Also du so, kannst ja, habe ich ja eben gesagt, wir haben 2024 angefangen, die Entscheidung fiel dann Ende 25, also das hat ja auch schon lange intern gebraucht, bis man wirklich dann so eine Entscheidung auch der Partnerschaft hatte, die natürlich voll und ganz dahinter stehen. Das stärkt einen dann auch nochmal, diese Sachen dann wirklich zu gestalten und anzugehen. Aber bis man soweit war, musst du ja erstmal ein Konzept erstellen, musst das ausarbeiten, musst dich intensiv mit dieser Region auseinandersetzen. Wer ist da sonst noch vor Ort? Ne? Das muss man natürlich schon auf eine sichere Grundlage stellen. Du sagst ja nicht, ach, da könnte irgendwie so ein Standort ganz gut hinpassen und wir fangen mal an und schauen dann mal. Das macht ja keine Partnerschaft mit. Ne? Also die sind ja auch alle risikobewusst und das ist ja auch gut so. Und deswegen muss man sowas ja auch lange und gut vorbereiten, sich intensiv mit dieser Region auseinandersetzen. Ist das wirklich ein Markt für uns, wo wir Fuß fassen können oder nicht? Und da haben wir uns ja auch sehr viel Zeit genommen, dann über ein Jahr. Wir hatten sogar ja schon einen fertig verhandelten Mietvertrag, bevor die Entscheidung kam. Also wir haben das alles sehr sorgfältig und sauber vorbereitet, hatten uns da auch schon viele Gedanken gemacht und wussten deswegen, okay, was sind dann so die nächsten Schritte, wenn diese Entscheidung kommt da vor Ort.
Du hast jetzt schon einige Sachen irgendwie angesprochen, die den Prozess, also den Entscheidungsprozess einerseits, okay, wir wollen einen neuen Standort eröffnen und wo werden wir den eröffnen, hast du jetzt schon mal ein bisschen dargelegt, aber da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen, weil wer hat sich denn da jetzt tatsächlich intern darum gekümmert? Also ich meine, das Team, das jetzt in Leipzig neu aufmacht, ist ja vergleichsweise klein. Also es sind du und, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, noch 3-4 weitere Kolleginnen und Kollegen. Habt ihr das wirklich in diesem kleinen Team irgendwie alle vorbereitet von der Planungsphase bis hin zur Vorstellung den anderen Partnern dann gegenüber und jetzt zur Durchführung? Oder hattet ihr da irgendwie Hilfe? Habt ihr vielleicht auch externe Hilfe irgendwie genommen? Wie war da der Prozess tatsächlich? Und wie viel habt davon ihr, beziehungsweise hast du vielleicht auch letztlich getragen?
Also ich hatte hier natürlich auch Unterstützung am Hamburger Standort. Da gibt es ja auch noch Kollegen, die den Hamburger Standort damals aufgebaut haben. Die hatten natürlich auch so ein paar Unterstützungsleistungen für mich. Aber so die erste Initiative kam da wirklich von mir. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Das war in irgendeiner Besprechungsrunde bei uns, wo man da mal so halb im Scherz ein bisschen philosophiert hat. Ja, wir könnten ja auch in Leipzig einen Standort aufmachen und dann ich meine, mich zu erinnern, dass ich gesagt habe, ja, wenn wir das wirklich machen, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Und das muss mal irgendwo bei Matthias Finke im Hinterkopf geblieben sein, als es dann virulenter wurde, dass man hier über einen neuen Standort nochmal nachdenken sollte. Dann fiel bei dem Begriff Leipzig, glaube ich, dann auch mein Name. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ja gesagt, ich brenne dafür und beschäftige mich gerne damit. Also ich war da, es ist nicht so, dass ich sage, ja, ich gehe sofort nach Leipzig, sondern wir haben erstmal dieses Konzept ausgearbeitet und dann fängst du an, das hatte glaube ich 20, 25 Seiten, und dann fängst du ja wirklich an, erstmal dich mit dieser Region auseinanderzusetzen. Und dann siehst du erstmal, oh, okay, da machen die dies und jenes, wow, habe ich ja noch nie was von gehört, okay. Da bauen sie jetzt diesen neuen Tunnel unter dem Erzgebirge für eine Verkürzung der Fahrtstrecke von Berlin nach Prag. Okay, hatte ich bisher auch nicht so auf dem Schirm. Dann bauen die jetzt neue Großforschungszentrum da in der Nähe von Leipzig. Und auch, glaube ich, hinten in Görlitz gibt es auch so ein neues Großforschungszentrum für Astrophysik, kommt da, glaube ich, hin. Dann hast du die ganzen Umwandlungen in den ehemaligen Braunkohlerevieren, wo Fördermittel hinfließen. Und das alles hatte ich ehrlicherweise gar nicht so in der normalen Presse oder wird das auch nicht so berichtet auf dem Schirm. Aber wenn du dich dann intensiver damit auseinandersetzt, dann merkst du, wow, da passiert ja richtig viel, und dann brennst du irgendwie noch ein bisschen mehr für diese Region. Und dann haben wir das natürlich auch zusammengeschrieben, gepusht, und dann musst du gucken, okay, es funktioniert ja nicht, dass ich alleine dahin gehe, sondern du brauchst ja auch die Leute, die das genauso sehen oder da auch Bock haben, so einen neuen Standort aufzubauen. Und dann hat man sukzessive dann auch dieses Team zusammengestellt. Du sprichst dann mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, ne, und so ein bisschen so unter vier Augen, kannst du dir das vorstellen, und ich habe gehört das, und wie würdest du das sehen, würdest du da mitmachen und so. Und dann guckt man erstmal, ob man überhaupt genug Leute zusammenfindet, die damit unterstützen würden. So, und so haben wir dann sukzessive dann, deswegen war dieser Vorbereitungsprozess auch so ein bisschen länger, sukzessive unser Team zusammengestellt. Und mit dem Michael Wolters, der ja nun auch schon über 30 Jahre bei Kapellmann ist, habe ich ja jetzt einen guten Partner, der das aus Partnersicht jetzt ja auch vor allem mitbetreibt, der gefühlt dann jünger und jünger wird mit jedem Tag, weil er dann wieder neue Ideen hat, und so blüht er nochmal richtig auf bei so einer Sache jetzt hier zusammen an, das zusammen anzugehen. Und ist ja ehrlicherweise auch ein bisschen wie so ein Startup, ne? Ganz viel funktioniert natürlich nicht, und wenn du aber die Leute hast, für die das alle kein Problem ist, dann mit ihren Eigenheiten dann mal hinten anstellen, dann macht das natürlich umso mehr, weil es dann wirklich um die Sache geht und nicht um diese eigenen Befindlichkeiten. Und das ist ja das Tolle an diesem Team, was wir jetzt gefunden haben. Mit dem Michael hatte ich eben schon gesagt, der das aus Partnersicht jetzt mit betreut. Dann haben wir den Steffen Nofke, der kommt jetzt auch aus Berlin, der überwiegend im Baurecht tätig ist, mit der Marie Götze-Sturm. Die ist ungefähr, glaube ich, gleich lang bei Kapellmann. Die macht auch klassisches Bau- und Architektenrecht. Also haben wir so auch diese baurechtliche Komponente dann ganz gut abgedeckt. Der Michael macht Baurecht und Vergaberecht. Ich mache Bau- und Vergaberecht. Da haben wir dann so eine Doppelbesetzung. Und die ganz neue Kollegin Julia Walter, die jetzt seit Anfang Mai auch an dem neuen Standort mit tätig ist, war vorher dann auch schon bei einem anderen, bei einer anderen Kanzlei in Leipzig, kennt also Leipzig quasi besser als alle anderen in diesem Team. Und damit hast du auch noch jemanden, der lokal wirklich weiß, ne, wo sind die guten Restaurants, wo ist eine gute Bar. Also der Spaß soll ja auch nicht zu kurz kommen. Und wenn du dann jemanden hast, der sich da vor Ort auch gut auskennt und weiß, wo man hingeht und wo man nicht hingehen sollte, hilft es natürlich ungemein. Und so haben wir jetzt, glaube ich, ein richtig gutes Team. Und auf der Assistenzebene mit Ulrike Horstmann, die auch schon fast 30 Jahre jetzt bei Kapellmann ist, die den vierten Standort aufbaut. Also die hat Berlin aufgebaut, die hat München aufgebaut, die hat Hamburg aufgebaut und hat also auch von der Büroleitungsseite ganz viel Erfahrung. Da fühlt man sich natürlich dann auch sicher bei dieser Aufgabe. Und das, glaube ich, jetzt ein ganz gutes Team aus Jung und Alt, und damit kann man, glaube ich, dann auch viel bewegen. Und Ziel ist ja, dass wir diesen Standort jetzt relativ schnell auch aufbauen, dass wir in dem Markt ankommen, dass wir in dem Markt wahrgenommen werden, auch jetzt mit unserem klassischen Rechtsgebieten Bau- und Vergaberecht. Und die anderen Rechtsgebiete, die wir ja noch machen, häufig hängt das ja vielleicht auch, wenn du im Infrastrukturausbau bist oder bei den erneuerbaren Energien, haben wir noch die Energiewirtschaftsrechtler. oder dann auch im Planfeststellungsverfahren die Ölrechtler, die haben wir natürlich nicht vor Ort, aber können wir natürlich auch jederzeit da eng einbinden oder dann zusammen Veranstaltungen vor Ort machen, so dass wir da relativ breit und gut, glaube ich, aufgestellt sind, um da die nächsten Jahre aktiv gestalten zu können.
Ja, ich glaube, das ist ja dann doch auch noch ein großer Vorteil daran, Teil so einer großen Kanzlei auch mit viel Expertise und vielen verschiedenen Rechtsgebieten zu sein, dass man dann eben doch auf ein großes Netzwerk und ein großes Kollegium zurückgreifen kann. Also all das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja, also alles, was mit dem Aufbau des neuen Standorts zu tun hat, eigentlich so dieses unternehmerische Arbeiten, was man als Rechtsanwalt natürlich trotzdem irgendwo auch immer hat, aber was in einer großen Sozietät natürlich einen geringeren Anteil macht, als wenn man jetzt tatsächlich selbstständiger Anwalt alleine oder in einer Bürogemeinschaft oder sowas wäre. Das kommt jetzt natürlich irgendwie dazu als zusätzliches Thema, als zusätzliche Herausforderung, und gleichzeitig sind noch die Vorteile, die Benefits sozusagen der großen Sozietät da. Das ist natürlich auch eine Besonderheit, glaube ich, die man einerseits natürlich nicht zu jeder Zeit, aber andererseits auch nicht in jeder Kanzlei oder in jeder Konstellation natürlich haben kann. Ich stelle mir vor, es ist natürlich auch sehr, sehr herausfordernd, sich dem jetzt zu stellen. Und ich bin mir sicher, ihr habt alle extrem viele Überstunden gemacht in den letzten Monaten, vielleicht auch schon in den letzten 1 bis 2 Jahren, weil die Anwaltspraxis ruht ja nicht, ne? Also ich meine, diese ganzen organisatorischen und Aufbauthemen müssen bewältigt werden. Und du hast es ja gerade schon beschrieben, ihr habt das ja im Wesentlichen alles in Eigenregie gemacht. Und gleichzeitig müssen natürlich die Mandatsarbeiten auch abgeliefert werden. Also ich muss auch sagen, ich ziehe da auch absolut den Hut vor dir, aber natürlich auch vor den anderen Kolleginnen und Kollegen, die diese Herausforderung so angenommen haben, ne?
Ja, vielleicht da noch eine Sache zu. Also wenn die Sache Spaß macht, ne, dann spielt das ja eigentlich gar nicht so eine Rolle, ob du jetzt so viele Überstunden machst oder nicht. Die kannst du sowieso dann nicht mehr erzählen. Das war aber auch in meiner Praxis nie das Problem. Also wenn du dich mit diesen Sachen ja auch identifizierst, und das ist ja das Wichtige, mit deinen Mandaten identifiziert und du das Problem lösen willst oder die vor allem den Mandanten helfen willst, so, dann guckst du ja nicht auf die Uhr und sagst, jetzt ist rum, jetzt mache ich da nichts mehr. Also zeitintensiv ist das auf jeden Fall. Ich habe ja noch eine kleine Tochter, die jetzt 5 Jahre ist, die kommt nächstes Jahr in die Schule, so, die versuchst du natürlich auch noch unter einen Hut zu bringen, und dann ist der Tag eigentlich schon rum. Und ehrlicherweise, ich bin jetzt im 8. Berufsjahr, wo du ganz viel ja selber bearbeitest und dann auch immer wieder aus deinen eigenen Mandaten dann so Folgesachen rauskommen, so, dieses musst du ja alles dann irgendwie auch handeln. Also ein super Zeitmanagement ist da wirklich essentiell, eine gute Planung, auch eine super Assistenz, die da so ein bisschen den Rücken feiert. Da habe ich mit Annalene Schwerin hier in Hamburg auch eine super Unterstützung, die da dann nicht in diesem Wirrwarr, aber bei so vielen Aufgaben dann noch den Überblick behält und sagt, okay, das ist jetzt hier wichtiger, da liegt was an, ne? Wenn du das nicht hättest, könnte man solche Unternehmen oder solche Aufgaben hier auch nicht angehen. Und ehrlicherweise haben wir auch nicht alles wirklich selber gemacht. Also wir hatten natürlich auch von der Geschäftsführung da super Unterstützung, also auch was die Budgetaufstellung anbelangt, dass du diese Zahlen dann zusammenstellst, die dann da nochmal drüber gucken, auch wie man das dann wirklich umsetzt von IT-Seite und so. Also die waren jetzt Anfang Mai, war unsere IT-Abteilung dann vor Ort und hat das alles für uns eingerichtet. Mehrere Tage, die natürlich dann aus Gladbach auch eine lange Anreise haben. Da sind dann so die innerdeutschen Verbindungen auch so ein bisschen langwierig, sage ich jetzt mal. Also das machen die dann alles, und das ist auch super, dass wir diese Unterstützung haben. Sonst hätten wir das ja auch nicht so angehen können. Sonst würdest du das gar nicht nebenbei schaffen.
Ja, dann haben wir jetzt relativ viel über so den ganzen Planungs- und Vorlaufprozess der Standorteröffnung gesprochen. Dann lass uns doch jetzt mal reinspringen in die Realität, sage ich mal. Denn wie ich schon angedeutet habe, wir haben jetzt gerade Anfang Mai. Der Standort ist in der Theorie seit Anfang April eröffnet. Wie ist es denn gelaufen? Seid ihr von Tag 1 quasi in die neuen Büros eingezogen und konntet dort direkt loslegen? Oder gab es ein bisschen Startschwierigkeiten? Nimm uns mal vielleicht rein irgendwie in die ersten Tage und Wochen. Wie ist es euch so ergangen?
Genau, mache ich gerne. Ehrlicherweise haben wir jetzt Schreibtische, haben wir. Seit Mai, und ich will jetzt nicht sagen, dass ich das unterschätzt habe, aber was natürlich wirklich lange dauert, ist, so die Möbelausstattung und dann auch zu finden, abzustimmen und zu bestellen. Mittlerweile haben wir ja auch Möbel, auch schon normale Bürostühle, ultralange Lieferzeiten. Jetzt haben wir Anfang Mai da versucht, dann arbeitsfähig zu werden. Ich hatte ja schon gesagt, die IT war jetzt vor Ort. Wir sind da also auch vor Ort arbeitsfähig. Über den April hin war da noch nicht so viel los, weil wir dann erstmal noch die Ausstattung etc. abstimmen und bestellen mussten. Das musst du dann wieder auf das Farbkonzept abstimmen. Also es ist ja nicht so, dass du dann irgendwie einmal durchgehst und wählst dir aus dem Katalog irgendwie so ein paar Möbel aus und dann ist es das, sondern du guckst ja immer wieder, was brauche ich nicht, braucht man das sofort, braucht man das erst später, du willst ja erstmal arbeitsfähig sein, darauf konzentrierst du dich und das musst du ja im Team auch abstimmen. Jeder hat dann so seine Vorstellung, die musst du auch so ein bisschen ausmoderieren. Das nimmt dann wirklich auch Zeit in Anspruch und dann guckst du natürlich auch, dass das in dein Budget passt. Wir sind ja jetzt auch keine Kanzlei, die sagt, okay, wir haben ja für alles und jeden jetzt Geld, sondern am Ende soll das ja auch sich wirtschaftlich tragen. Da hast du ein festes Budget für die Möbel und das musst du alles unter einen Hut bringen. Dann musst du das abstimmen, bestellen und jetzt Anfang Mai wollten wir dann zumindest mit so einer ersten Büroausstattung loslegen und siehe da, die Bürostühle hatten jetzt auch wieder Lieferschwierigkeiten. Also hatten wir eigentlich am ersten Tag dann nur die höhnisch verstellbaren Schreibtische, aber zumindest hatten wir die. Das heißt, du könntest ja theoretisch dann auch im Stehen den ganzen Tag arbeiten, aber für die älteren Kollegen unter uns, die halten das dann vielleicht nicht mehr so lange durch, aber da haben wir dann auch einen super Lieferanten, der gesagt hat, komm, wir nehmen hier aus unserem Showroom jetzt alle Stühle, die wir da haben, die sich als Bürostuhl eignen und dann hatten wir jetzt die ersten Tage, dann jeder hatte seinen eigenen Bürostuhl, alle unterschiedlich. Aber es hat auch funktioniert und da muss man halt jetzt irgendwie pragmatisch an die Sache rangehen und dann kommen jetzt irgendwie in der Woche, kommen dann die richtigen Stühle und dann haben wir da zumindest die Erstausstattung für das Anwaltsbüro und jetzt sukzessive, wenn wir vor Ort sind, kannst du natürlich dann auch so die anderen Sachen dann in Empfang nehmen, mit aufbauen, musst dann noch gucken, welche Wände gestaltest du jetzt farblich oder wo machst du dann vielleicht nochmal eine was zum Schallschutz an die Wand, ne? Das siehst du alles ja vor Ort, wie groß soll der Bildschirm sein in deinem Besprechungsraum, da musst du da vor Ort dann nochmal ein Gefühl kriegen und misst das dann mal aus, wenn dann die anderen Möbel schon stehen, also vieles kannst du auch erst vor Ort machen, aber das kommt jetzt alles sukzessive und ich denke mal, dass wir so Ende Mai, Juni dann glaube ich so weit sind, dass wir da eine erste Ausstattung haben, dass wir da auch Mandanten empfangen können. Also spätestens zur Partnerversammlung, die ist im September, wo wir dann auch so einen kleinen Empfang für die Partner ausrichten wollen, weil wir die ja auch natürlich gerne dann in unsere Räumlichkeiten in der Querstraße locken wollen. Bis dahin muss alles fertig werden, aber da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir das auch schaffen. Und wenn das Wetter dann noch mitspielt, kann man natürlich dann auch noch auf eine Dachterrasse raus. Also da sind wir, glaube ich, auch einer der wenigen Standorte, wo wirklich dann auch eine kleine Dachterrasse für die Partner ist, die das auch hören sollten. So groß ist sie jetzt gar nicht ausgefallen, aber da kann man wenigstens auch mal frische Luft schnappen, wenn du im Büro bist und hat ja auch nur Vorteile, weil die Leute dann länger im Büro sind, auch bei schönem Wetter. Dann setzt du dich mal kurz auf deine Dachterrasse raus, liest vielleicht mal die Mails und trinkst deinen Kaffee und bist dann wieder entspannt und kannst weiterarbeiten. Also das wäre mir auch wichtig an diesem neuen Standort. Erstmal ist das ein Vorteil, dass du selber einen neuen Standort aufbauen kannst, weil dann kannst du den nämlich so gestalten, wie du gerne selber arbeiten möchtest. Das ist ein großer Vorteil. Und am Ende will man sich ja auch wohlfühlen in dem Büro und gerne auch das Team da zusammen im Büro halten, weil in so einer kleinen Einheit musst du auch viel, viel kommunizieren und dann abstimmen und gucken, dass alle da zurechtkommen, wenn ein paar Sachen noch nicht so gut funktionieren. Das muss sich jetzt ja alles über die nächsten Monate einspielen und da ist es auch ganz gut oder ganz hilfreich, wenn du da eine gute Arbeitsatmosphäre schaffst mit Workcafé, werden wir dann noch haben, ne, wo du dir dann auch so deinen Kaffee holen kannst mit einem schönen großen Tisch, wo man vielleicht auch dann mal gemeinsam Fußball schauen kann oder was auch immer so. Also, dass man so ein paar Gimmicks natürlich auch jetzt in den nächsten Monaten noch mit einbaut im Büro, dass es uns da dann leicht fällt, weiter im Büro zu arbeiten.
Ja, ich kann auf jeden Fall als Anwalt vom Berliner Standort schon mal meinen Neid ausdrücken, was die Dachterrasse angeht, denn wir haben hier leider weder eine Dachterrasse, noch haben wir so wirklich einen Balkon oder eine Terrasse. Also unsere Location hier ist natürlich auch nicht schlecht, direkt neben der Museumsinsel. Wenn man aus dem Büro rausgeht, dann kann man auch das gute Wetter und den Sommer gut genießen, aber mit der Dachterrasse können wir natürlich nicht mithalten.
Aber du weißt ja, die Sachsen sind herzlich eingeladen, dann als erstes zu dem neuen Standort zu kommen. Ne? Aber natürlich das, auch bei anderen, aber ja. Du ganz besonders dann.
Als sehr Lokalmatador. Gut. Also, ja, ich werde auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich glaube auch sehr, sehr viele andere Kolleginnen und Kollegen werden das, denn gerade der Weg von Berlin nach Leipzig ist natürlich auch nicht weit. Ne? Also ich glaube, es ist eine gute Stunde mit dem ICE. Von Bahnhof zu Bahnhof, also das ist natürlich auf jeden Fall gut genau. Zu machen. Und ich bin mir sicher, auch wenn ich jetzt vielleicht noch nicht zu den älteren Kollegen gehöre, aber wenn ich den ganzen Tag nur im Stehen arbeiten müsste, ich glaube, das würde mich auch herausfordern. Also ich genieße die Vorzüge des höhenverstellbaren Schreibtisches schon gerne und regelmäßig, aber so einen ganzen Arbeitstag nur im Stehen, ich glaube, das wäre auf Dauer doch anstrengend.
Michael hatte, glaube ich, dann erwähnt in dem Zusammenhang, naja, auf dem Klo kann er sich ja jedenfalls hinsetzen. Also es gab ja zumindest dann in den Anfangstagen auch Sitzmöglichkeiten. Aber jetzt haben wir ja unsere Stühle und das ist alles super. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten ja alle jetzt vor Ort. Also wir sind jetzt in Leipzig auch arbeitsfähig und jetzt kommt der Rest sukzessive nacheinander in den nächsten Wochen und das alles bestellen. Manchmal muss halt jetzt nur diese Lieferzeiten abfragen, aber weiß nicht, das hat auch so seinen Reiz, jetzt zu gucken. Ne? Dann fehlt da wieder ein Wasserglas, weil du nur so eine erste Ausstattung hast, oder dann nimmst du halt irgendwie so eine Kaffeetasse und trinkst da rein. Also man muss da ganz viel dann so pragmatisch gehen und dann machen alle super mit und ich bin da ganz zuversichtlich. Das trübt jetzt jedenfalls nicht die Stimmung.
Ja, mein Eindruck ist auch immer, ich meine, natürlich geht das mit viel, viel mehr Arbeit und viel Herausforderungen einher, da haben wir jetzt auch schon eingehend drüber gesprochen, aber es ist ja bestimmt auch einfach sehr aufregend, jetzt an diesem ganzen Prozess teilzuhaben und du hast es auch schon angedeutet, du hast ja auch ein gewisses Maß an Gestaltungsfreiheit, jetzt den Standort so einzurichten, dass es dir oder dass es euch gefällt. Ich habe da auch immer so von außen den Eindruck, dass da so eine richtige Hands-on, so eine richtige Startup-Mentalität irgendwie mal reinkommt, was ja jetzt so im Kanzleialltag bei uns zugegebenermaßen nicht immer der Fall ist. Also ich weiß nicht, wie da dein Eindruck ist, aber das könnte ich mir vorstellen, dass das dann doch auch ein großer Vorteil noch ist an der Situation.
Genau, das hatte ich ja eben schon gesagt. Wir haben ja in dem Team jetzt keinen, der da irgendwie ausschätzt, sondern alle sind ja mit dieser Situation auch vertraut oder akzeptieren das ja so, wie es ist. Und wenn da Sachen nicht funktionieren, das wird jetzt die nächsten Wochen und Monaten auch immer wieder der Fall sein, auch in der Abstimmung mit der Assistenz und so. Und dann viele Prozesse müssen sich jetzt auch einspielen und dann hast du vielleicht Prozesse, die an dem großen Standort lange Jahre oder noch eingeübt sind und lange Jahre funktioniert haben, aber jetzt kommst du an so einen kleineren Standort mit dem kleineren Team, da musst du vielleicht Sachen dann doch nochmal wieder überdenken oder anders machen, die dann da vielleicht nicht so funktionieren oder du hast ja jetzt auch nicht so viele Assistenzkapazitäten, ne, dass du sagen kannst, da vertritt sich jeder automatisch oder das alles so fest vorgegeben, oder wenn dann einer ausfällt und so dann und eine andere dann einen kurzen Tag hat, also dann hast du schon ebenfalls eine Unterdeckung, auch auf Assistenzebene. So, damit musst du natürlich auch umgehen und das Ziel ist bei uns dann, dass der Anwalt auch viele Sachen, die vielleicht klassischerweise bei einer Assistenz liegen würden, dass du die halt als Anwalt auch zumindest kannst im Notfall oder da auch mal selber zurechtkommst. Und ganz viele Sachen können wir ja auch dann selber machen. Ne? Diese ganzen BEA-Schriftverkehr und was es da noch alles gibt, vielleicht sogar mal Fristen notieren, so Fristenkalendern, so was jetzt nicht originär die Aufgabe beim Anwalt wäre, aber zumindest sollte jeder zumindest diese Prozesse auch auf Assistenzebene verstehen. Das hilft ja auch zu gucken, okay, funktioniert das alles, so wie kann man noch effizienter zusammenzuarbeiten und im Notfall dann auch mal sich gegenseitig zu unterstützen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man hier in so einem kleinen Team dann wirklich so den Blick auch für den anderen hat und sich gegenseitig dann noch so ein bisschen pusht und mitnimmt und unterstützt. Und das funktioniert jetzt in den ersten Tagen auch schon super. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass das auch die nächsten Wochen, Monate und Jahre dann so weitergeht. Und man wächst natürlich jetzt auch. Ne? Also wir werden jetzt auch noch weiter Personal einstellen, also auch in den nächsten Monaten. Dann kommt Vimi nochmal dazu, die sind ja vielleicht ein bisschen kürzer, aber jetzt ist ja dann die Aufgabe, das Team dann auch so weiter zusammenzubringen und auch die Neuen, die jetzt sukzessive kommen, du brauchst ja auch auf Assistenzebene weiter Personal, ne, damit du auch so in Vertretungsfällen dann jemanden hast, der auch im Büro sitzt, und die musst du jetzt ja auch alle in dieses neue Team integrieren. Und wenn wir uns selber erstmal finden müssen und dann kommen gleich neue dazu, dann ist das ja alles relativ unkompliziert. Dann versucht man da jetzt so eine Gemeinschaft zu erzeugen und dann auch wirklich gemeinsam dann den Standort im Markt sichtbar zu machen.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also wir haben ja jetzt gerade schon über das Team gesprochen, das jetzt unmittelbar zum Start quasi mit nach Leipzig gewechselt ist. Aber dabei soll es natürlich nicht bleiben, ne? Also ich weiß jetzt nicht, da kannst du sicherlich mehr dazu sagen, was die konkreten Ziele vielleicht auch in den nächsten Jahren oder auch erstmal in den nächsten Monaten sind. Aber ich bin mir sicher, so ein gewisses Wachstum wird ja sicherlich auch ein Teil davon sein. Du hast ja schon angesprochen, dass wir auf Anwaltsebene auch schon eine neue Kollegin eingestellt haben. Das wird ja auf Ebene der wissenschaftlichen Mitarbeiter, der Assistenzen, aber auch von Referendarinnen und Referendaren ähnlich sein. Also du kannst ja vielleicht mal ein, zwei Sätze noch dazu sagen, wie ihr euch so die nächsten Monate und Jahre vorstellt. Wo soll es denn hingehen mit dem Standort Leipzig?
Also natürlich willst du auch erfolgreich wirtschaften, das steht außer Frage. Und jetzt musst du erstmal ein bisschen deinen Personalstamm auch aufbauen. Das ist jetzt eben schon erwähnt, also in einer Assistenz werden wir jetzt noch weiter einstellen, perspektivisch dann gegen Ende des Jahres. Gegebenenfalls dann nochmal eine weitere neben der Büroleitung, dass du dann 2 bis 3 Assistenten dann auch hast. Und auf der Anwaltsebene sind wir ja jetzt 5 Anwälte. Also das reicht jetzt wahrscheinlich erstmal für die nächsten 1 bis 2 Jahre. Vielleicht stellen wir dann zum Anfang nächsten Jahres noch einen Anwalt ein. Müssen wir mal gucken, wie schnell sich das alles entwickelt. Aber du willst ja erstmal gucken, dass du in dem Markt dann auch wahrgenommen wirst, dass du eine gute Auslastung hast im Team. Da fängt man jetzt nicht an, erstmal wie wild Personal einzustellen. Also es muss sich das erstmal alles finden, konsolidieren. Und wenn du dann merkst, okay, wir haben hier so viel zu tun, wir müssen die ganze Zeit an andere Standorte vielleicht noch Sachen wieder abgeben, so dann wäre ja der Punkt zu sagen, wir brauchen jetzt hier weitere Unterstützung. Bei den WIMIs und Referendaren sieht das ein bisschen anders aus. Erstaunlicherweise hatten wir da schon Anfang des Jahres unfassbar viele Bewerbungen. So viel brauchen wir ja gar nicht. Also die haben anscheinend alle nur gewartet, dass wir da nach Leipzig kommen, weil es sonst nicht so viele offene Möglichkeiten gibt, wo man da als WIMI oder von da unterkommt. Das ist für uns positiv natürlich, macht es aber auch nicht leicht, da dann den richtigen auszuwählen, weil die auch alle super sind, die sich da natürlich bewerben. Aber ich glaube, so ein WIMI werden wir jetzt noch im Juli einstellen und dann vielleicht so im Herbst, wenn wir uns dann konsolidiert haben, wenn unsere Ausstattung dann da ist, wenn wir da wirklich auch Räume haben, wo man mal so ein bisschen zeigen kann, wie unsere Arbeitsatmosphäre wirklich aussieht, dass man dann so gegen Ende des Jahres dann noch weitere Einstellungen macht und dann nächstes Jahr und dann mal gucken, wie sich das so entwickelt. Also wir hoffen, dass sich das alles so positiv entwickelt, wie wir uns das vorstellen, und da arbeiten natürlich jetzt auch erstmal drauf hin, und so viel Einstellungen werden dann aber wahrscheinlich auf Anwaltsebene erstmal nicht kommen.
Ja, auch da kann ich mit eigenen Erfahrungen das so ein bisschen bestätigen. Zu meiner Studienzeit in Jena haben wir natürlich auch immer überlegt, okay, wo kann man denn eigentlich Praktika machen zum Beispiel? Für die dann später zum Referendariat noch da geblieben sind, hat sich die Frage natürlich mit den Anwaltsstationen dann auch erst recht gestellt. Ich bin zum Referendariat dann schon nach Berlin gewechselt, deshalb hatte ich das Problem dann nicht, aber gerade auch schon bei der Suche nach einem Praktikumsplatz, ne? Es ist einfach keine Region, in der Großkanzleien oder auch größere mittelständische Kanzleien so wirklich vertreten sind. Also in Leipzig selber kann man das, glaube ich, an einer Hand abzählen, auch in den umliegenden Standorten, wenn man jetzt Dresden oder auch Erfurt zum Beispiel noch mit reinnimmt. Da ist natürlich einfach nicht so viel da. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, wenn dann Capellmann mit einer gewissen Größe und natürlich auch mit einem gewissen Namen ankündigt, dass sie den Standort in Leipzig aufmachen, dass das natürlich, dass es da natürlich viele Interessenten dann gibt. Also ich hoffe, ihr werdet da eine gute Auswahl treffen an fähigen Nachwuchs, hoffentlich bald Kolleginnen und Kollegen. So, ich denke, wir haben jetzt sehr, 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 sehr viel über den Standort und die Standorteröffnung gesprochen. Ich hätte jetzt noch quasi eine Abschlussfrage an dich. Und zwar, wir haben gerade schon so ein bisschen die Zukunft des Standorts an sich angesprochen. Aber wie siehst du das denn persönlich für dich? Also hast du dir jetzt mit diesem Wechsel, mit dieser großen Veränderung, gehen da auch gewisse Wünsche oder Perspektiven für dich einher? Oder hast du dir selber Ziele gesetzt, die vielleicht auch an den Standort geknüpft sind, aber vielleicht auch nicht? Und ja, hast du vielleicht auch einfach was, worauf du dich weiter freust jetzt so in den nächsten Jahren? Also ich habe ja schon ein bisschen rausgehört, du scheust ja gar nicht vor diesen Umbrüchen, die der neue Standort jetzt mit sich bringt. Das wird ja jetzt in absehbarer Zeit erstmal noch weitergehen, sage ich mal, mit vielen vielleicht auch unbekannten Situationen, wo man viel Flexibilität zeigen muss. Also nimm uns mal zum Abschluss vielleicht kurz mit in deine Gedankenwelt und deine Vorstellung für die nächste Zeit.
Ja, ist eine gute Frage. Ne? Ich stolper ja so ein bisschen in diese Aufgabe rein und sage, okay, ich mache das jetzt, weil du mit Leidenschaft dabei bist und ganz viel kannst du ja gar nicht vorhersehen, ne, was dich erwartet. Du musst ja dann, also der Reiz ist ja eher das Unbekannte, also mit diesen unbekannten Situationen dann umzugehen und dir irgendwie eine pragmatische Lösung zu überlegen. Und da sind wir, glaube ich, fast den Menschenschlag anbelangt, in Sachsen, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Also das haben wir jetzt auch in der Vorbereitung gemerkt, als wir dann die Büroräumlichkeiten gesucht haben, weil man so das erste Mal mit dem Team auch vor Ort ist. Also diese Stadt und diese Region, die ist ja so offen und ist ja auch ehemalige Messestadt Leipzig. Also die Leute sind sehr zugewandt, auch gegenüber Neuen. Das finde ich ja so super. Also man fühlt sich da sofort auch mitgenommen und begrüßt, wenn du da durch die Stadt gehst oder damit die ersten Kontakte knüpfst. Und das ist eigentlich das, worauf ich mich freue, diese unbekannten Situationen, dann auch mit dem neuen Team diese Sachen jetzt zusammen anzugehen und dann natürlich auch die Region drumherum. Also man macht natürlich auch bei Kapelle mal Betriebsausflüge, ne? Und jetzt hast du wieder neue Regionen. Also ich habe mir jetzt sagen lassen, es gibt da die Toskana des Ostens, ne? Kannte ich vorher auch nicht. Das ist die Region um die Saale oder im Saaletal. Und da werden wir, glaube ich, so unseren ersten Betriebsausflug hinmachen. Und das ist ja so das Spannende, ne? Diese neuen Landschaften und Regionen und Menschen jetzt kennenzulernen, mit denen dann jetzt zusammenzuarbeiten. Und ich als gebürtiger Sachse freue mich dann darauf, quasi so die Landsleute kennenzulernen. Genau. Und hoffe dann, dass meine Familie sich der Sache dann genauso annimmt wie ich. Das muss man natürlich auch alles unter einen Hut.
Sehr gut, da komme ich dann am Schluss nochmal ins Spiel. Ich kann ja, stehe natürlich immer gerne zur Verfügung für Tipps in der Region, also gerade wenn es so in Richtung Westen dann von Leipzig ausgeht, also Südsachsen, Anhalt und Thüringen, das Saaletal gerade kenne ich ganz gut, auch andere Regionen in Thüringen, die Region im Weimarer Land nach Süden dann Richtung Thüringer Wald, also es gibt auf jeden Fall einige schöne Ecken. Auf der sächsischen Seite natürlich ebenso. Also ich glaube, ihr werdet da eine gute Auswahl finden und falls ihr Tipps braucht.
Super, dann weiß ich ja schon, wer unser Reiseleiter dann werden kann. Ne?
Sehr gut. Okay, Stefan, ich danke dir vielmals für deine Zeit und deine, dass du dich meinen Fragen gestellt hast. Ich würde dir jetzt nochmal die Gelegenheit geben, falls du noch ein Schlusswort hast, falls du noch irgendwas hast, was du loswerden möchtest, dann wäre das jetzt quasi nochmal deine Bühne.
Ja, wer Lust hat, da mitzuarbeiten, der soll auf uns zukommen, sei es intern, sei es extern. Also wir freuen uns auf jeden, der uns bei dieser neuen spannenden Aufgabe unterstützen möchte.
Super, ich glaube, damit können wir Schluss machen. Dann danke ich auf jeden Fall allen Zuhörerinnen und Zuhörern für eure Zeit auch und für das Interesse. Und wir hören uns dann nächsten Monat wieder mit einer neuen Folge von anwaltwerden.de.
Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de.